Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Annabel Richter. Sie ist Fußballerin beim Chemnitzer FC, noch angehende Sportlehrerin. Annabel, erstmal schön, dass du da bist und dass wir heute ja über auch eine Leidenschaft, die mich 18 Jahre selbst begleitet hat, dem Fußball und alles, was in diesem Sport drumherum passiert, sprechen können.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Zum Anfang darfst du dich jetzt einfach nochmal hier bei den Zuschauern kurz vorstellen, damit sie auch ja, wissen, wie du eben vielleicht auch zum Fußball gekommen bist, wie alt du bist, wo du herkommst, das, was du gerne teilen möchtest, damit man weiß, okay, warum spielst du Fußball und warum hast du dich auch vielleicht für das Sportstudium als Sportlehrerin auch entschieden?
Ja, genau. Also ich bin Annabel Richter. Ich bin noch 21 Jahre alt. Komme aus der Nähe von Chemnitz und spiele eben Fußball beim Chemnitzer FC in meiner Freizeit und studiere Grundschullehramt, unter anderem mit dem Fach Sport. Ja, durch den Fußball bin ich eigentlich nicht so typischerweise, wie es eigentlich so ist, durch meine Familie gekommen, weil meine Eltern haben eigentlich überhaupt nichts mit Fußball am Hut, sondern das kam tatsächlich durch die Schule, dass ich einfach mal bei den Jungs in der ersten Klasse mitgekickt habe. Und ja, seitdem konnte ich nicht mehr ohne Ball.
Cool. Ja, da gehen wir jetzt nochmal einen Tick tiefer rein, wie das gekommen ist, dass du einfach nicht mehr ohne Ball, ohne Fußball am Fuß kannst. Und zwar beschreib einfach doch mal tiefer diese Leidenschaft oder auch diese Liebe, kann man auch, glaube ich, sagen, für diesen Fußball nochmal genauer. Also was ist es, das diese Beziehung auch wirklich ausmacht? Und gab es da vielleicht auch früherer Zeit in deiner Kindheit einen bestimmten Moment, der diese Liebe einfach auch entfacht hat?
Ja, also wie gesagt, war es halt schon so, dass ich einfach mal bei den Jungs mitgekickt habe. Und das war halt so von Anfang an, dass die Jungs sehr offen war, was das anging. Also sie haben mich einfach mitspielen lassen. Und ich habe dann halt sofort gemerkt, dass es mir riesen Spaß macht. Und ab dem Moment war es eigentlich wirklich so, dass der Ball überall mit hin musste. Also ins Restaurant oder ja, egal wo wir hingegangen sind, der Ball musste einfach mit. Und es war einfach so irgendwie für mich ein Stück Freiheit, mit dem Ball zu spielen. Also man stand halt auf dem Platz und hat alles um sich herum vergessen. Man hatte nur ja den Ball im Kopf und ja, dass man einfach seiner Leidenschaft nachgeht. Und da hat das Nebensächliche, also was so drumherum passiert, Schule und so, einfach in dem Moment keine Rolle gespielt, sondern man hat einfach nur an Fußball gedacht. Und ja, das war dann halt in dem Moment einfach so, wo ich sage, dass ich nicht mehr ohne konnte, ja.
Kenne ich auch von mir persönlich. Ich habe auch, also in der Grundschule natürlich gehst du dann in die Pause und spielst ein bisschen, aber mir waren die Pausen in der Grundschule viel wichtiger als der Unterricht selbst, weil in den Pausen hast du halt Fußball gespielt und da ging es um
Ja.
alles und da konntest du einfach auch nicht runterkommen, erstmal wenn du da 15 Minuten oder wie lange das war gezockt hast. Und ja, das war eine schöne Zeit oder ist eine schöne Zeit
Ja.
gewesen.
Ja, genau so war es bei uns auch. Wir hatten dann auch immer, es gab einen festen Tag, an dem unsere Klasse eben Fußball spielen konnte oder unsere Jahrgangsstufe. Und dann haben wir immer A gegen B gespielt und das war immer so eigentlich das Highlight der Woche.
Ja.
Weil man hat einfach da auch so viel rein gesteckt, dass man halt gewinnt, obwohl es eigentlich um nichts ging. Aber das hat einem schon irgendwie viel bedeutet, dass man dann eben gewinnt jede Woche. Ja.
Ja, und es war nicht nur in der Grundschule so, sondern es ging dann auch weiter, irgendwann im Gymnasium auch bei mir, dass ich einfach die Woche irgendwie so durchlebt habe und mir gedacht habe, komm, ja, machst jetzt mal hier von Montag bis Freitag ein bisschen Schule, machst ein paar Hausaufgaben, lernst auch mal ein bisschen, natürlich, klar. Aber Training unter der Woche war wichtig und du hast die ganze Woche schon an das nächste Spiel gedacht oder die ersten Tage der Woche an das Spiel davor, was war vielleicht nicht so gut, ärgerst dich oder freust dich, weil du gut gespielt hast, ein Tor gemacht hast. Und dann so ab Mitte der Woche geht es dann los mit den Gedanken zu dem Spiel und ist eigentlich im Kopf immer präsent gewesen. Das fand ich die Zeit, wo ich jetzt die ganze Zeit Fußball gespielt habe, immer schön, dass man einfach auch, glaube ich, was hatte, woran man sich festnageln konnte oder seine Identität auch irgendwo ausgemacht hat. Und ja, da sprechen wir nochmal spezifischer drüber. Ich weiß nicht, was bei dir dann auch im Gymnasium so.
Ja, also Das ist eigentlich immer noch so, dass man so die ganze Woche an Fußball denkt, so gerade dann, wenn es Richtung Mittwoch, Donnerstag geht, dass man dann das nächste Spiel im Kopf hat und sich einfach riesig drauf freut, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Und ja, bei mir war es so, dass ich lange noch ein zweites Hobby hatte. Also ich habe vorher noch voltigiert. Das kam durch meine Mutter, weil sie eben selber geritten ist. Sie war sogar DDR-Meisterin im Voltigieren. Und ich habe halt mit zwei damit angefangen und habe dann beides gleichzeitig gemacht, ganz lange. Und dann aber irgendwann mit dem Wechsel auf dem Gymnasium, ja, ging es nicht mehr. Und ja, ich habe mich eigentlich dann mehr mit dem Fußball identifizieren können als mit dem Voltigieren und dem Reiten. Ja.
Ja, spannend. Spannend. Ich habe auch, also man hat früher mal alles ausprobiert, nochmal schwimmen. Ich habe auch mal kurze Zeit Tennis gespielt und Radball gab es tatsächlich auch bei mir in der Nähe, so eine kleine Turnhalle. Und aber der Fußball war immer präsent. Vielleicht auch dadurch, mein Bruder war mein Trainer. Das hat mir natürlich auch geholfen. Ne?
Ja.
Ich war natürlich auch super gut, das ist klar. Ne? Nein, ich habe immer meine Leistung gebracht und das ist
Ja.
das Wichtigste. Und da bist du einfach hängen dran geblieben und auch das ganze Fußballbusiness drumherum, auch natürlich mit einem Lieblingsverein. Bei mir ist es Mainz 05, dass man da einfach auch ja so dieses Kitzeln hat. Okay, ich schaue jetzt auf diesen Verein, ich fieber mit diesem Verein mit. Und es hat kann der Fußball, weil es eben aktuell die größte Sportart ist in Deutschland, eben ja schaffen in der Gesellschaft dieses Mitreißen. Und da freue ich mich auch, dass ich jetzt auch auf die EM jetzt die in Deutschland ansteht. Ich glaube, du freust dich auch.
Ja.
Und schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft da abliefern kann.
Ja, also die letzten Wochen waren ja eigentlich sehr vielversprechend. Schauen
Genau. Jetzt nochmal zu dir. Und bevor wir dann wirklich tief in das Thema Fußball
wir
nochmal reingehen, am Anfang müssen wir hier noch eine kurze Sache klären. Und zwar deine in Anführungszeichen Initialien, wenn ich mal so sagen kann, sind AR7. Steht, glaube ich, dann eben für Annabel Richter mit deiner Nummer 7.
Ja.
Ich glaube, ich muss auch nicht nachfragen, welcher Fußballer dein Idol ist, oder?
Ja, Ronaldo natürlich. Also,
Sehr gut.
ja,
Ja. Was
ganz klar.
fasziniert dich? Was fasziniert dich an dem Fußballspieler Cristiano Ronaldo?
Ja, also wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann bekommt man halt auch mit, dass Ronaldo ein Spieler war, der sich ja von ganz unten nach ganz oben hochbekämpft hat. Also er kam ja aus einer sehr armen Familie und ja, hat einfach alles dafür getan, sich den Traum vom Fußballprofi zu erfüllen, und ist einfach ein Typ, der immer noch ja ein absoluter ja Weltstar ist auf seinem Bereich. Und ja, wenn man so ihn ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, wie viel er immer noch dafür tut und was er macht. Ja, das hat mich einfach komplett fasziniert.
Ja, ich glaube, wir könnten stundenlang über den Fußballer Cristiano Ronaldo reden.
Ja.
Aber ich glaube, ja, viele sehen ihn als Vorbild und auch zu Recht natürlich, weil ja, man sagt immer so diese Diskussion zwischen Messi und Ronaldo.
Ja.
Klar ist Messi vom Talent her wahnsinnig guter Fußballer und vielleicht auch ein bisschen besserer Fußballer als Cristiano Ronaldo war vom Talent her. Nur eben zu sehen, dieses Talent, was Cristiano Ronaldo hatte und was er neben dem Platz halt ja erlebt hat und auch für sich alles genutzt hat, eben dieses Talent auszuschöpfen, voll und ganz. Das ja, kann man auf jeden Fall von außen, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber von außen so beurteilen, dass ja, man da schon ein bisschen auch bewundern kann, diesen Weg, den er gegangen hat, eben mit dieser Hingabe und dieser Leidenschaft eben alles zu geben und aus sich herauszuholen. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft, die ja, jeder für sich nicht immer ziehen kann, aber ja, auch vielleicht eine Orientierung an anderen Personen dann auch sehen kann, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Genau.
Ja,
Sehr schön, sehr
genau.
schön. Jetzt zu dir. Du studierst aktuell noch in Bamberg, richtig?
Genau.
Da frage ich mich, okay, wie schaffst du es denn, dein Studium mit dem Fußballsport bei Chemnitzer FC zu vereinen? Also, ich habe mal nachgeguckt bei Google Maps. Das sind irgendwie 3 Stunden mit der Bahn zwischendrin und irgendwie 2 Stunden ein bisschen mit dem Auto. Wie machst du das?
Ja, das frage ich mich auch manchmal, aber Ja, als ich dann angefangen habe mit Studieren, war natürlich, also stand im Raum, ja, was mache ich jetzt mit dem Fußball? Wie geht's weiter? Aber dadurch, dass ich eben schon so lange in Chemnitz spiele, war einfach der Wunsch auch da zu bleiben, weil man entwickelt ja über die Zeit Freundschaften. Das bedeutet dann einfach auch einem was für einen und das will man nicht einfach so herschenken. Und deswegen, ja, tue ich alles, was möglich ist, um es ja, irgendwie zu realisieren. Und dann ist es eben so, dass ich von Montag bis Donnerstag Mittag in Bamberg bin. Also ich muss mir meinen Stundenplan immer ein bisschen so basteln, dass es mit dem Fußball klappt. Und dann habe ich Donnerstag, Freitag Training, am Wochenende Spiel, Sonntag. Und dann fahre ich Montag früh ganzzeitig wieder nach Bamberg. Ja. Also es klappt schon, es ist ein Riesenaufwand, aber man macht es halt gern.
Was man nicht alles tut für seine Liebe oder seine
Ja.
Leidenschaft, sagt man da, glaube ich, schön. Du hast
Ja.
auch einen spannenden Punkt erwähnt, den ich sehr wichtig finde. Und zwar diese soziale Komponente im Sport, vor allem im Mannschaftssport, wie es der Fußball auch ist. Und ja, diese Mannschaft, die man dann bildet. Und ich meine, du funktionierst eben nur als Mannschaft. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist irgendwie Paris Saint-Germain jetzt in den letzten Jahren
Ja.
gewesen. Eine Truppe aus einzelnen Persönlichkeiten, die eben keine Mannschaft geformt hat oder formen konnte, ist vielleicht auch irgendwo die Aufgabe des Trainers, aber mit so schwierigen Persönlichkeiten, jetzt mal von
Ja.
außen gesagt, ist es vielleicht schwieriger. Und deswegen finde ich es so wichtig, und ich habe ja auch jahrelang im Mannschaftssport gelebt, so eine Dynamik zu schaffen. Und da finde ich es einfach mal spannend, jetzt auch bei dir nochmal nachzufragen. Ich glaube, das ist bei jeder Mannschaft anders, vielleicht irgendwo ähnlich, aber individuell immer natürlich an die Persönlichkeiten geknüpft. Wie schafft ihr das denn, ja, schöne soziale Dynamik und Gemeinschaft zu schaffen, dass es einfach ein schönes Mannschaftsklima dann auch gibt?
Ja, also ich glaube, dass einfach das untereinander sehr bei uns passt. Also wir machen auch mal so neben dem Fußballplatz zusammen was, wo eigentlich immer ganz viele mit dabei sind. Dann geht mal essen. Ja, und das stärkt natürlich auch dieses Mannschaftsgefühl. Und ja, dadurch, dass wir eben auch sehr erfolgreich sind, das formt natürlich auch noch mal eine Mannschaft. Also man hat halt ein gemeinsames Ziel, was man erreichen will. Und da versucht man halt alles daran zu setzen. Und da gehört halt ja so ein gutes Mannschaftsgefüge auch mit dazu, was nicht bedeutet, dass immer alles rund läuft. Aber ja, um einfach erfolgreich zu sein, muss man ja auch als Kollektiv gut zusammenarbeiten. Und ich denke, das klappt eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut bei uns.
Das ist schön. Mir kommen da direkt so Beispiele wie aktuell gerade bei Leverkusen natürlich in den Sinn,
Ja.
die fünf jetzt spielen, kein Spiel verloren haben. Und da siehst du einfach eben diesen Spirit in der Mannschaft, einfach alles für den Verein zu geben. Und ich habe auch, bei Mainz 05 sehe ich das gerade, die jetzt eine schwierige Zeit hatten, bevor der neue Trainer Bo Henriksen jetzt kam, und jetzt einfach auch eine Mannschaft geworden sind, die eben natürlich auch mit kleinen taktischen Anpassungen die geholfen haben, jetzt besser auftritt, aber eben, wie du gesehen hast, einfach wieder diese Motivation, dieses Selbstvertrauen geschöpft haben, durch eben Motivation von außen, durch den Trainer. Und das finde ich schön auch zu sehen und spannend auch zu sehen, wie so eine Mannschaft, die eigentlich Potenzial hat, das früher nicht abrufen konnte, und mit so einem Kniff von außen, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein bisschen mehr Motivation und vielleicht auch Disziplin, oder Hingabe einfach endlich wieder performen kann. Und da sind wir bei diesen mentalen Themen auch im Sport, die wir auch gleich nochmal besprechen werden. Aber das finde ich einfach spannend, wie du so eine Mannschaft angehen musst und ja, wie sich so eine Mannschaft auch ändern kann. Und ja, das finde ich schön auch, dass es bei euch gerade aktuell klappt. Was glaubst du, ist so das Erfolgsrezept bei euch? Was macht die Trainerin, der Trainer vielleicht gut mit euch? Und ja, was denkst du, was im Vergleich zu den Gegnern in eurer Liga euch persönlich ausmacht als Mannschaft?
Also ich würde sagen, dass ja zum einen die fußballerische Kompetenz, ja, das kann man nicht leugnen, dass die vorhanden ist. Das merkt man einfach, seitdem er jetzt ja, es ist jetzt die zweite Saison, die er hier ist, dass wir einfach einen riesen Entwicklungsschritt gemacht haben. Ja, das ist deutlich spürbar. Und ja, ich würde auch sagen, unsere Nachwuchsarbeit, die spielt da auch eine große Rolle mit rein. Also ja, wir hatten jetzt diese Saison, glaube ich, 5, 6 Spielerinnen aus so 17, die jetzt bei uns mitspielen, die ja eine wichtige Rolle spielen. Und ja, ich glaube, das ist war schon so ein ja wichtiger Aspekt, einfach für den Erfolg, weil man auch teilweise merkt, dass sie den Unterschied ausmachen. Was wir in der vergangenen Saison oder in den davor vielleicht nicht so hatten. Aber ja, ich glaube, es ist halt als Trainer die Aufgabe, eine Mannschaft so zu formen, damit sie erfolgreich spielen kann. Und auch halt dementsprechend zu reagieren, wenn es vielleicht mal nicht läuft. Und letzte Saison haben wir leider den Aufstieg, ja, dann doch verpasst, was überraschend war, weil wir eigentlich eine ziemlich gute Hinrunde gespielt haben, aber dann vor allem in der Rückrunde, ja, ich habe ja zwar selber nicht mitgespielt, aber habe das natürlich von außen verfolgt, einfach in den wichtigen Spielen dann nicht gepunktet haben. Und dass wir trotzdem dann diese Saison wieder so erfolgreich sind, ist, glaube ich, ja auch ein Verdienst vom Trainer, da einfach ja wieder alles an dieses Ziel zu setzen und ja.
Schön. Ja, Trainer ist mit die wichtigste Funktion in einem Verein, würde ich auf jeden Fall behaupten, wie man zum Beispiel jetzt an dem Verein Mainz 05 sieht. Und jetzt aber nochmal zu dir persönlich und zu dieser eben Liebesbeziehung mit dem Fußball. Ich habe mir natürlich auch als Vorbereitung ein bisschen nochmal deinen Instagram-Kanal angeguckt, ein bisschen auch an die Historie geschaut. Und ja, diese Liebe zum Fußball, die stand vor allem auch im letzten Jahr auf dem Prüfstand, wie ich auch gesehen habe. In Bezug auf deinen Instagram-Beitrag vom August 2023 war das mit der Schattenseite des Sports, dass es eben auch Verletzungen gibt und auch Rückschläge und Zukunftsängste. Und ja, war das, denke ich mal, auch, hast du dann auch geschrieben in diesem Text, den Höhepunkt erreicht mit dem DFB-Pokalspiel? Nach dem langen Weg zurück auf den Platz nach deiner Kreuzbandverletzung 2022. Und dann hast du geschrieben, nach diesem DFB-Pokalspiel fielst du in ein mentales Loch. Und ja, das möchte ich einfach nochmal jetzt nochmal tiefer beleuchten. Konntest du diese Zeit jetzt vielleicht auch nochmal genauer reflektieren? Wir haben ja jetzt April 2024 und auch erklären, warum das vielleicht auch passiert ist, dieses mentale Loch. Und wie sieht es auch ja, aktuell bei dir aus. Hol uns mal in deine Gefühlswelt gerne damit rein, weil der mentale Aspekt spielt hier in dem Podcast ja auch eine wichtige Rolle.
Ja, also ich muss sagen, dass mir mentale Gesundheit auch sehr am Herzen liegt. Also ich finde, also man hat zum einen körperliche Gesundheit, die enorm wichtig ist, aber eben auch die mentale. Und das hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt. Und dann war es eben so, dass ich ja jetzt im April 22 mir das Kreuzband gerissen hatte. Und zu dem Zeitpunkt stand eben fest, dass wir in der kommenden Saison, also was dann vergangene Saison war, DFB-Pokal spielen. Und das hat natürlich für mich bedeutet, dass dieser Traum geplatzt ist. Zu dem Zeitpunkt. Und es war halt das erste Mal überhaupt, dass wir uns für den DFB-Pokal qualifiziert haben. Und ja, ich glaube, dann Februar 23 stand fest, dass wir wieder DFB-Pokal spielen. Und da war natürlich so sofort, ja, ich werde alles dafür tun, dass ich dieses Mal mit dabei sein kann. Und habe dann auch wirklich, ja, nochmal eine Schippe in der Reha draufgelegt, habe wirklich Woche für Woche Gas gegeben. Und ja, es hat dann tatsächlich dafür gereicht und habe mir nur gedacht, wenn es nur 5 Minuten sind, Hauptsache dieser Traum geht in Erfüllung. Ja, und das ist dann auch passiert. Aber es war eben schon zu dem Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, dass mich diese Angst vor einem erneuten Kreuzbandriss irgendwie einholt. Und habe halt am Anfang nur gedacht, dass es so eine Phase ist, die jeder durchmacht nach so einer Verletzung. Aber habe dann nach dem DFB-Pokalspiel sofort gemerkt, dass es nicht nur irgendeine Phase ist, sondern dass es wirklich ja ein tiefergreifendes Problem vielleicht gerade in dem Moment für mich ist. Weil zum einen wurde ich eingewechselt, ja, habe mich riesig gefreut, hatte Tränen in den Augen, weil mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und ja, nicht mal eine Minute später stand ich auf dem Platz und habe ja, eigentlich schon wieder auf den Abpfiff gehofft, weil ich einfach ja nur an mein Knie gedacht habe. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es wirklich ja nicht nur so eine Phase ist, sondern wirklich ein tiefgreifendes Problem. Weil zum einen freust du dich enorm, dass es geklappt hat. Und kurze Zeit später ist diese Freude verflogen und du hattest einfach nur noch Angst um dich und dein Knie. Ja. Und bin dann aber zum Glück, also ich hatte danach viele gute Gespräche, und habe dann halt irgendwann die Entscheidung getroffen, trotzdem weiterzumachen. Ja, und habe es zu dem Zeitpunkt oder bis jetzt auch noch nicht bereut und bin froh, dass ich weitergemacht habe. Ja.
Schön. Schön, das von außen zu sehen, erstmal. Und ja, auch Respekt, weil ich glaube, das war so ein Wirrwarr im Kopf, der einfach auch stattgefunden hat. Ich habe persönlich auch mentale Phasen erlebt, wo es schwerer war. Und jetzt nochmal eine Nachfrage dazu, zu dieser Einwechslung beim DFB-Pokal. War das dann der erste Einsatz wieder nach dem Kreuzbandriss im
Nee,
Spiel?
tatsächlich nicht.
Okay.
Also ich habe mein Comeback Anfang Juni gegeben. Das war das letzte Saisonspiel. Es ging um nichts mehr. Und dann hatten wir Testspiele, ich glaube 3 Stück insgesamt. Und habe bei dem letzten Testspiel schon gemerkt, dass die Angst doch noch sehr groß ist. Und habe da so das erste Mal gemerkt, dass ich mich irgendwie auf dem Platz nicht wohlfühle. Und bin mit diesem Gefühl dann auch erstmal ein paar Tage in den Urlaub gefahren. Also der Urlaub war schon geplant. Aber es hat mich trotzdem irgendwie nicht losgelassen. Und ja, dann eben nach dem DFB-Pokal, ja, war es dann soweit, dass, sage ich mal, der Höhepunkt von dieser mentalen Krise erreicht war und ich dann auch leider mental innerlich zusammengebrochen bin. Ja.
Ja, ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber es ist spannend, auch von außen zu sehen, natürlich, wie so was im Kopf einfach auch abgeht, so Prozesse, das zu sehen, weil ich habe ja direkt am Anfang gesagt zu der Frage, was für dich selber, glaube ich, auch den Höhepunkt, dieses unfassbare Ziel, du willst unbedingt im DFB-Pokal spielen, dann erreicht. Und ich glaube, vor diesem Ziel hast du dann einfach diese Gedanken mit der Angst, mit der Zukunftsangst noch ein bisschen verdrängt, weil du eben noch dieses Ziel im Kopf hattest. Und dann war dieses Ziel eben erreicht und dann war es so ein Häkchen im Kopf abgeschlossen und dann konnten diese Zukunftsangstgedanken oder diese Gedanken auf dem Platz, dass du noch Angst hast wegen dem Knie, konnten dann plötzlich auf einmal den ganzen Kopf einnehmen, wenn man es so von außen so ein bisschen bildlich zeigen möchte. Und das nochmal dann selbst zu reflektieren, dass es ja eben so war schon die ganze Zeit und sie es aufgebaut hat. Und jetzt auch zu sehen, dass du es jetzt geschafft hast, wieder diese Gedanken anscheinend, so wie ich es jetzt von außen sehe, wieder bewältigen konntest. Das ist schön zu sehen und das freut mich und möchte aber da jetzt nochmal vielleicht nochmal reingehen. Von diesem Zeitpunkt nach dem DFB-Pokalspiel, du hast einfach ein bisschen in dieses mentale Loch gefallen. Und jetzt, sehe ich glücklicherweise von außen, dass ja, du wahrscheinlich aktuell wieder befreiter aufspielen kannst, ohne große Hintergedanken. Wie hast du das geschafft? Ich meine, Kreuzbandriss war eine lange Zeit, das ist klar, und es braucht dementsprechend auch wieder eine lange Zeit, vielleicht diese Angst zu verlieren. Wie hast du das für dich persönlich dann auch geschafft?
Ja, also ich glaube, es war erstmal wichtig, dass ich, also es wusste eigentlich niemand von diesem Problem. Das war dann erst nach dem DFB-Pokalspiel, dass ich wirklich ja mit meinen Ängsten vertrauten in diesem Moment, also die Verantwortlichen, Betreuer, Trainerin, erstmal darüber gesprochen hat, was mit mir vielleicht los ist und was in mir vorgeht. Und das war erstmal so ein wichtiger Schritt, um den das auch erstmal zu zeigen, dass vielleicht gerade nicht alles so ja schön ist, wie es vielleicht von außen aussieht. Und da konnte ich mich erstmal ja befreien, konnte meinen ganzen Ballast von der Seele reden. Und danach ja, ich wusste halt in den Gesprächen, dass sie mir gute Ratschläge geben können. Und es war auch erstmal wichtig, so dieses Verständnis für die Situation zu bekommen. Aber ich wusste schon, dass es dann ganz alleine ja an mir daran liegt, welche Entscheidungen ich treffe und dass die mir niemand abnehmen kann. Ja, und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich? Mache ich weiter? Höre ich auf? Und habe einfach gemerkt, dass auch diese Zeit der Entscheidung mich mental noch mal ein bisschen mitgenommen hat, weil du einfach nicht wusstest, was machst du jetzt und was ist die richtige Entscheidung. Und habe dann gesagt, du musst jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und habe einfach gemerkt, dass ganz tief in meinem Herzen die Liebe zum Fußball überwiegt und dass das Herz dann einfach gewonnen hat. Und dann hatten wir, ich glaube, 2 Wochen später ein Testspiel. Und da habe ich so zum ersten Mal wieder gemerkt, dass es doch Spaß machen kann, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das war dann so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, du machst jetzt weiter. Und ja, wie gesagt, ich habe es in keiner Weise bereut.
Schön, schön. Ja, und genau da vielleicht nochmal die Nachfrage. Du hast dann in diesem Testspiel gemerkt, okay, es fühlt sich jetzt einfach wieder besser an und es fühlt sich befreiter an, glaube ich auch. Und es kam einfach, glaube ich, mehr Leichtigkeit noch dazu. Und meinst du, das hat dann auch eben damit zu tun, dass du dir selbst gesagt hast, einfach oder deinem Kopf, glaube ich, gesagt hast, okay, diese Liebe zum Fußball ist einfach noch viel größer und du nach dieser, sage ich mal, Herzensentscheidung dann eben dieses Testspiel hattest, nehme ich an, und dann vielleicht auch, ja, der Kopf einfach freier war und du dich deswegen einfach dann auch wieder befreiter gefühlt hast. Meinst du, das kann irgendwie, kann man irgendwie so sagen oder wie meinst du das?
Ja, also es war ja so, dass nach dem DFB-Pokalspiel das nicht jetzt kurz danach die Entscheidung fiel, sondern dass es ein Prozess von mehreren Wochen war.
Ja.
Und dann kam ja, wie du schon gesagt hast, dieser Instagram-Beitrag. Und den habe ich einfach genutzt, um allen zu sagen, was in mir vorgeht, weil es wussten auch nach dem DFB-Pokalspiel nur diejenigen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also der Großteil der Mannschaft wusste es noch nicht. Und auf Social Media sowieso keiner. Und ich hatte einfach nach meinem Comeback so das Gefühl, dass es eine gewisse Erwartungshaltung an mich gibt. Und ja, durch diesen Beitrag konnte ich einfach wieder den Druck nehmen und diese Erwartungshaltung erstmal ein Stück zurückschrauben und konnte dadurch erstmal ja auch mir weniger Gedanken machen, ja, was jetzt die anderen denken, wenn ich nicht in den Zweikampf gehe oder Fehler mache, weil sie dann einfach wussten, was in meinem Kopf vorgeht und dass ich einfach noch eine riesen Angst habe. Und ich glaube, das hat mir noch mal ein Stück einfach geholfen, weil ich wusste, die anderen verstehen mich und habe ja auch großen Zuspruch dafür bekommen und das hat einfach enorm geholfen, dann auch ja, in Zukunft beim Training oder auch beim Spiel, ja, einfach nicht mehr so viel Gedanken daran zu verschwenden, sondern einfach, ja, dein Bestes zu versuchen und alles Mögliche, damit das Stück für Stück besser wird. Und dann war eben dieses Testspiel. Und das war so das erste Mal wieder, wo, also, da war trotzdem nicht, dass ich keine Angst hatte, aber es war einfach dieser Spaßfaktor, der wieder da hat, weil ich wusste, dir wird niemand böse sein, wenn du einen Fehler machst. Und nach dem Testspiel fiel dann eigentlich die endgültige Entscheidung, weiterzumachen. Ja.
Okay, verstehe und schöner Aspekt auch mit dem Spaß. Am Ende, und das habe ich jetzt, das zieht sich hier durch meinen Podcast durch, soll sich auch durch meinen Podcast durchziehen, weil ich eben es am wichtigsten finde, zu vermitteln, dass eben der Spaß am Sport das Wichtigste ist. Natürlich vor allem im Breitensport, da sollte eigentlich kein großer Leistungsgedanke große Rolle spielen, natürlich ein bisschen Wettkampfgedanke, klar, aber es sollte nicht, Breitensport sollte nicht zum Leistungssport werden. Und ich hatte auch ein letztes Gespräch mit einer Profi-Handballerin und ja, dann auch einen schönen Aspekt gesagt, dass natürlich auch im Profisport der Spaß immer da sein muss, weil sonst ergibt es auch keinen Sinn mehr, wenn man einfach irgendwas macht, was einem keinen Spaß mehr macht. Und deswegen sollte der Spaß bei jedem, ja, bei jedem Hobby oder bei jeder Leidenschaft, die man macht, sagt ja das Wort schon selbst, einfach der Spaß im Vordergrund stehen. Das ist ein schöner Aspekt, den du gesagt hast. Und zu dem Aspekt davor, auch hier nochmal von mir, ein großes Dankeschön, dass du eben mit diesen Themen, mit diesen mentalen Themen nach außen trittst. Jetzt wird es schon in der jetzigen Zeit immer ein bisschen besser, dass man diese mentalen Themen, dass die keine Tabus mehr sind, aber früher war das auf jeden Fall so und ist in heutigen Teilen auf jeden Fall auch immer noch vorhanden. Deswegen ist es wichtig, dass ja, Menschen wie du im Sport damit nach außen treten und ja, das transparent, ehrlich, einfach offenlegen. Und ja, es hat vielleicht in dem Fall wirklich auch dir selbst geholfen, wie du gesagt hast. Und dass man da einfach eine gewisse Offenheit oder offener wird, eben im Sport und in der Kommunikation nach außen und weiß, okay, das hilft mir eben auch selbst, um wieder einfach den Spaß zu finden und ja, einfach auch meine Leistung wieder bringen zu können. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Schön, schön. Dann wollen wir noch ein bisschen drüber gehen oder nochmal, also bevor wir dann drüber gehen, nochmal eine Frage habe ich mir aufgeschrieben. Von dir selbst als Persönlichkeit, jetzt würde ich mich ja auch daran interessieren, wie würdest du denn die Entwicklung von dir selbst beschreiben in Bezug eben auf diese Verletzung, diese lange Leidenszeit mit der Kreuzbandverletzung, diese Reha-Zeit und auch eben dein Comeback? Wie sieht es da aus mit deiner eigenen mentalen Stärke? Weil du hast ja auch gesagt, dich interessiert einfach auch die mentale Gesundheit. Und man sagt auch immer so leicht im Sport, okay, man kommt immer stärker zurück. Ist das wirklich so?
Ja, also das ist natürlich einfach gesagt. Und wie schon gesagt, spielt bei mir mentale Stärke auch eine große Rolle. Also das ist mir einfach wichtig, dass man mental gesund ist. Und während so einer Reha, während so einem Kreuzbandriss, ja, gibt es eben Phasen, wo es dir nicht so gut geht. Und es gibt eben dann auch Phasen, wo es dir wieder besser geht. Und ich glaube, während dieser Phase habe ich einfach nochmal Stück für Stück mehr gemerkt, dass ja, ich im Innerlichen doch mental sehr stark sein kann, wenn ich das will und wenn es mein Kopf auch zulässt. Ja, ich glaube, das war einfach so ein Entwicklungsprozess, einfach zu akzeptieren, wie die Situation gerade ist und einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und vielleicht auch nicht immer sofort die negativen Dinge zu sehen, sondern ja, einfach zu akzeptieren, dass ja, man sich die Situation so annimmt, wie sie ist und einfach das Beste draus macht. Und ich glaube, über die Zeit ja, habe ich mich da auch noch ein Stück weiterentwickelt. Gerade jetzt mit der Situation im August. Ja, das hilft einem natürlich, sich in dem Bezug weiterzuentwickeln, aber man muss halt auch selbst ja, den Wille dazu haben, auch aus solchen Phasen wieder rauszukommen. Und ich habe eben gemerkt, dass es mir nicht nur wegen der Situation an sich schlecht geht, sondern ja, mir hat das auch nicht gut getan. Also ich war dann schlecht drauf. Ja, und das war eine Situation, die mir einfach nicht gefallen hat und die ich so schnell wie möglich wieder beseitigen wollte. Und ja.
Ja, da kommt auch ein Druck natürlich auf einen selbst. Man baut sich da selbst noch mehr Druck auf. Und das Spiel dann ist dann so ein Teufelskreis, glaube ich, häufig sagt. Und ja, da ist es vielleicht nochmal wichtig, die Frage zu stellen, was tust du denn heutzutage oder aktuell für deine mentale Gesundheit?
Ja, also es ist so, dass ich, wenn ich merke, dass es mir schlecht geht, dann höre ich gute Musik. Ich versuche einfach das Negative irgendwie, also es ist nicht so, dass ich jetzt nie negative Gedanken hätte. Ich glaube, das ist bei jedem mal so. Aber ich merke halt einfach, dass es mir viel besser geht, wenn es mir auch mental gut geht. Und da versuche ich durch gute Musik oder auch ja, einfach immer zu gucken, ja, was ist im letzten Jahr passiert? Ja, was hast du vielleicht auch erreicht? Ja, und das dann einfach auf die Situation aktuell zu beziehen und dann zu gucken, ja, ist es jetzt wirklich so dramatisch und macht dich das jetzt mental wirklich fertig oder ist es vielleicht nur ein kleineres Problem und du kommst da auch so drüber weg? Also, ja.
Schöne Aspekte. Positivität und Reflexion. Das ist schön, macht das auf jeden Fall weiter. Ich glaube, das hilft dem einen oder anderen auch vielleicht mal das auszuprobieren, wenn einem vielleicht mal ein bisschen schlechter geht, einfach auch zu reflektieren, oder auch eine Dankbarkeit zu spüren, wo man eigentlich gerade im Leben ist und was man eigentlich, man sagt es immer so einfach, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat Essen. Aber es ist so leicht gesagt, aber jetzt mal ehrlich, es ist einfach so. Man ist nicht krank, man ist gut, es geht eigentlich gesund, wenn man nicht gerade vielleicht einen Kreuzbandriss gestern hatte. Es ist einfach wichtig zu sehen, dass man eigentlich als Mensch privilegiert ist und die Probleme, die im Kopf einfach natürlich entstehen, ist klar, ist ein natürlicher Prozess. Wir denken negativ oftmals und die kommen einfach. Aber diese eben nicht zu verdrängen, das ist der falsche Weg, sondern zu akzeptieren, wie du auch gesagt hast, und eben einfach sich wieder vorzurufen, wie dankbar man im Moment eigentlich sein darf und die positiven Erlebnisse im Leben dann auch wieder hervorrufen darf. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Wenn man eine Botschaft heute mitnehmen sollte, dann genau die. Und
Ja.
ja, genau. Schön. Schön, dass wir diesen Aspekt genannt haben. Willst du noch was zu sagen oder?
Ja, also gerade der Punkt Dankbarkeit, das spielt dann einfach eine große Rolle jetzt auch bei mir. Also es war früher eben halt immer so eine Selbstverständlichkeit für mich, Fußball zu spielen. Und das ist halt seit dem Kreuzbandriss überhaupt nicht mehr, weil du weißt, was es bedeutet, wenn du es nicht kannst. Und ja, umso glücklicher bist du es, wenn du es wieder darfst. Und dann spürst du einfach eine große Dankbarkeit an alle, die dich in der Zeit unterstützt haben, die Ärzte, Physios, aber auch Freunde. Und ja, bist einfach dankbar auch, dass du es wieder spielen kannst. Und weil im Endeffekt ist es deine große Leidenschaft. Und es macht natürlich was mit dir, wenn du ja über ein Jahr raus bist und nicht spielen kannst und den anderen nur zuschauen kannst. Und ja, ich muss sagen, dass ich da immer noch sehr dankbar drüber bin und manchmal das eigentlich noch gar nicht, obwohl es jetzt schon fast ein Jahr her ist, mein Comeback noch nicht realisieren kann. Also manchmal fühlt sich das noch an, als wäre ich in so einer Traumblase. Aber ja, ist einfach Dankbarkeit und auch ja, einfach froh zu sein, wie es gerade ist und auch läuft.
Guck mal, genau. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den du dir persönlich, glaube ich, immer wieder hervorrufen kannst. Und das ist schön, sowas zu haben und eben auch aus so einer Leidenszeit, man sagt es auch immer da so einfach. Einfach auch was Positives, sagen wir mal, mitnehmen kannst für nicht nur den Sport an sich, sondern für das Leben im Allgemeinen. Und das haken wir jetzt einfach mal ab, erstmal diese Leidensgeschichte und blicken noch ein bisschen auf ein paar andere Aspekte, die natürlich auch den Sport gänzlich betreffen. Fitness. Also natürlich will man erstmal mit der Fitness aufbauen, dass man vielleicht sich nicht nochmal verletzt. Und das ist auch super wichtig. Und deswegen die Frage dann an dich, was macht denn Fitness für dich persönlich aus?
Ja, ich glaube, einfach ein fitter Körper zu haben bedeutet einfach, ja, dass man sich gut fühlt, sich gesund ernährt, einfach in der Lage ist, den Alltag gut zu meistern. Das geht beim Treppensteigen los und hört eben bei Sportlern eben für die Sportart auf. Also ja, ich glaube, ein fitter Körper im Fußball ist unerlässlich und ja, lege ich auch viel Wert drauf und ist mir einfach enorm wichtig, auch so für den Fußball, aber auch natürlich im Hinblick auf die Prävention von erneuten Verletzungen wie ein Kreuzbandriss oder so. Und natürlich, wenn man Sport studiert, dann oder Sportlehrerin werden will, dann sollte man das auch irgendwie vorleben, den Kids. Und das ist mir einfach enorm wichtig.
Kann ich nachvollziehen, fühle ich genauso als Sportstudent. Ich habe ja jetzt schon den Bachelor abgeschlossen, aber ja, kann ich absolut unterschreiben. Und diese Vorbildfunktion finde ich auch super wichtig und schön, dass du den Weg da auch gehst als Lehrerin. Aber mit jungen Menschen, die zum Sport zu bringen, ist heutzutage noch wichtiger als vielleicht früher. Gut, ich habe früher noch nicht gelebt, zu früheren Zeiten mal, aber ja, alles, was man so mitbekommt, ist den Sport und diese Bewegung einfach nochmal reinzubringen, ist super wichtig und ja, auch irgendwo Motivation in den Menschen, in den jungen Menschen hervorzurufen, den Sport zu machen. Und da kommen wir jetzt zum Ende und da habe ich mir nochmal einen Instagram-Beitrag, den ich sehr gut fand, angeschaut. Dein Beitrag mit dem Text Jump, großgeschrieben, und lass dir auf den Weg nach unten Flügel wachsen. Wer nämlich seinen eigenen Weg geht, der wird das Gefühl haben, fliegen zu können. Und das fand ich super schön, auch zum Thema intrinsische Motivation, die man im Sport diesen Begriff oftmals hat, also Motivation von innen heraus. Welche Dinge machst denn du, um langfristig motiviert zu bleiben, sei es beim Fußball, beim Fitnesstraining, bei der Ernährung oder auch jetzt bei deinem Beruf im Studium?
Ja, also im großen Blick ist natürlich das Ziel, ja, sich nicht erneut zu verletzen. Das ist einfach enorm wichtig, auch für meine berufliche Zukunft, und das geht damit einher. Ja, was ich dafür tue, ich schaue mir ganz oft Geschichten an von Leuten, die etwas erreicht haben, vielleicht auch die das Gleiche, ja, durchgemacht haben wie ich. Ja, ein aktuelles Beispiel ist jetzt Julia Quinn, die ihren zweiten Kreuzbandriss schon erlebt hat, die einfach für mich auch, was das angeht, ein Riesenvorbild ist. Ja, einfach trotzdem weiterhin eine riesige Karriere gelegt, trotz der ja, Hindernisse durch die zwei Kreuzbandrisse. Und ja, einfach auch mit dem Wunsch, Sportlehrerin zu werden und den Kindern ja auch die Freude am Sport zu vermitteln, ja, ist diese Motivation eigentlich von Grund aus gegeben, weil man ein Ziel hat, an dem man ja festhält und was man im Blick hat. Und da gehört es eigentlich alles irgendwo mit dazu, dass man ja selbst ein Vorbild für die Kinder ist, sich selbst gesund ernährt, fit ist. Ja, und dementsprechend braucht man eben auch die nötige Motivation, um das Woche für Woche durchzuziehen. Ja.
Ja, das finde ich spannend. Und was mir so da für Gedanken kommen, ist einfach auch wichtig zu erwähnen, dass man nicht unbedingt so diese hundertprozentige Disziplin, die man so sagt, ah, du musst jetzt alles geben und du musst jeden Tag immer besser werden, höher, schneller, weiter, hat natürlich motivational, du brauchst ein Ziel. Das war wichtig, diesen Weg einfach auch gehen zu können. Du brauchst eine Motivation, aber du musst dich nicht kaputt machen dabei. Du brauchst nicht, was weiß ich, jeden Tag irgendwie 100 Kilometer joggen zu gehen und was weiß ich, Fitnesstraining zu machen, um besser zu werden, sondern du brauchst eben nicht diese hundertprozentige Disziplin, die vonnöten ist. Wir Menschen brauchen, glaube ich, einfach mehr auch Erholung und Regeneration, weil erst dadurch wachsen wir. Es ist ja durch dieses Muskelprinzip auch, ja, dargelegt, dass die Muskeln eben erst in der Regeneration wachsen. Training ist wichtig. Alles drumherum, Disziplin, Motivation ist wichtig, aber eben auch genügend ausreichende Erholung und Regeneration, um eben dann auch stärker zu werden und ja, zu wachsen, eben durch das Training davor. Und ja, genauso ist es auch für mich besser, einfach was ich auch lernen durfte, nicht immer alles, glaube ich, so ernst zu nehmen, sondern, wie wir auch schon gesagt haben, den Spaß nicht zu verlieren und in allem einfach, was man tut. Und ja, eben nicht dieses Anhaften an dieser Perfektion zu haben im Sport und auch generell im Leben, einfach alles perfekt machen zu wollen, sondern ja mit Leidenschaft und irgendwo auch Gelassenheit an die Dinge heranzutreten. Und das hast du ja auch selbst gesagt, fühlt sich jetzt wieder leichter und gelassener und ja, schmerzbefreiter auf und hast eben diesen Spaß. Und dann ist es eben auch erst möglich, gute Leistungen zu bringen. Es kommt ja nochmal alles
Ja.
zusammen, nicht wenn du die ganze Zeit dieses Anhaften an Perfektion hast und du willst alles perfekt machen, dann funktioniert oftmals eben vieles nicht. Als praktisches Beispiel. Und deswegen brauchst du eben diese Gelassenheit und diese Leichtigkeit, um eben gleichzeitig auch deine besten Leistungen bringen zu können. Mit eben Spaß an der Sache selbst. Genau.
Ja, genau. Also ich finde es halt enorm wichtig, dass man, wenn man das macht, also bei mir ist es jetzt, ich versuche mich so gut wie es geht gesund zu ernähren, mache CrossFit nebenbei. Aber es ist nicht so, dass ich mich dazu gezwungen fühle, um das jetzt zu machen, um mich nicht nochmal zu verletzen oder um fit zu sein, sondern auch, weil es mir einfach an sich Spaß macht. Also ich mache das gerne. Und wenn ich mich eben mal zwischendurch nicht gesund ernähre, wo es auch Phasen gibt, dann ist es halt auch mal so, aber der Spaß an der Sache, der ist eigentlich der Grund, warum ich das tue. Und nicht nur fest das Ziel im Blick zu haben, sondern ja, der Prozess an sich einfach und der Spaß daran. Ja.
Schön, genau. Und das ist eigentlich schon das Abschlusswort, was du eigentlich schon super genannt hast, aber du hast trotzdem nochmal ja, kurz Zeit, um ja, von Herzen, von dir selbst heraus ein paar Worte zu richten, ja, in Bezug auf deine Liebe zum Fußball und zum Sport generell.
Ja, also ich habe es ja schon erwähnt, diese Liebe zum Fußball, die ist unendlich groß und das habe ich auch ja, während meines Kreuzbandrisses gemerkt, dass einfach eine unfassbare Dankbarkeit dafür ist, dass ich das ausüben kann und immer noch darf. Ja, dass ich auch diese Mannschaft im Rücken habe. Das kann man eigentlich ja so nirgendwo anders erleben, sondern du hast einfach, ja, du bist Teil eines großen Kollektivs, die zusammen an einem Ziel arbeiten und ja, das kann man nicht beschreiben. Das gibt einem einfach so viel. Ja, und deswegen, ja, die Liebe ist groß und ich bin froh, dass sie erhalten geblieben ist, ja.
Schön, schön. Dann danke dir für deine Zeit und deine Worte, Annabelle, an der Stelle. Und danke auch an alle Zuhörer natürlich fürs Zuhören. Und ja, wir beide freuen uns natürlich über deine persönliche Rückmeldung eben zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, zu deiner Geschichte, Annabelle. Und ja, auch zum Podcast natürlich generell. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten zum Ende hin habt eine gute Zeit und wir hören uns. Bis bald.
Vielen Dank.